Liebe Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sendereihe Der Jugendliche und der Prophet. In dieser Sendereihe lesen wir Passagen aus einem Gespräch zwischen Gabriele und einigen Jugendlichen, das in den 90er Jahren aufgezeichnet wurde. Der Titel der Sendung lässt es schon vermuten. Bei Gabriele handelt es sich um eine Prophetin Gottes. Sicher habt ihr schon von den Propheten gehört, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben, zum Beispiel Abraham, Mose oder Jesaja. Aber Gott, unser ewiger Vater, sandte uns zu allen Zeiten seine Propheten und Botschafter, auch heute. Durch Gabriele wissen wir, dass Gott der freie Geist ist, der in uns wohnt. Er lehrte durch sie den Weg in die Gottes- und Nächstenliebe in allen Details. Gabriele selbst gab uns unzählige Hilfen, wie wir in ein friedvolles Miteinander mit unseren Mitmenschen, aber auch mit den Tieren und den Naturreichen finden können. Nicht, indem wir unseren Nächsten zu ändern versuchen, sondern indem wir uns selbst verändern und so die selbstlose Liebe entwickeln, die bereits in uns ist. Gott ist ja Liebe und wir sind aus ihm. Keine Sorge, das wird keine langweilige Schulstunde voll realitätsferner Theorie. In dem Gespräch mit Gabriele haben die Jugendlichen viele Fragen an Gabriele gestellt. Und diese sind nach wie vor hochaktuell. Und die Antworten und Hilfen der Prophetin sind wirklich praktisch und lebensnah. Ich kann jedenfalls aus eigener Erfahrung sagen, dass ich in der Broschüre Der Jugendliche und der Prophet schon so manche Antwort gefunden habe zu Themen, die mich beschäftigen oder auf Fragen, über die ich mit niemandem so recht sprechen konnte oder wollte. In der heutigen Sendung geht es um verschiedene Themen, zum Beispiel um die Freizeitgestaltung, darum, wie das Unterbewusstsein unser Verhalten beeinflusst und wie jeder Einzelne die Welt verändern kann. Unser Text beginnt mit einer Frage des Jugendlichen an Gabriele. Darf ich dir aus der langen Liste von Fragen, die ich mitgebracht habe, einige weitere stellen? Wenn du dich mit der in dir erschlossenen göttlichen Weisheit in deine Jugend hineinfühlst, was würdest du nach der Arbeit tun? Was hättest du für Interessen? Wie würdest du als junger Mensch versuchen, die Welt zu verändern? Auf diese interessanten Fragen antwortete Gabriele mit folgenden Worten. Zu eurer ersten Frage. Was würde ich also als junger Mensch nach der Arbeit tun? Zu meiner Zeit gab es im Berufsleben nicht so viel Freizeit wie heute. Es wurde eigentlich immer bis 18 oder 18:30 Uhr gearbeitet, samstags normalerweise bis 14 oder 15 Uhr. Du fragst mich jedoch, wie ich es halten würde, wenn ich heute so jung wie du wäre und das geistige Wissen hätte.
Gabriele erklärte dazu weiter: Wichtig für mich wäre, dass ich nach meinem Arbeitstag die Bilanz meines Tages ziehe und mich selbst auf der Gefühlswaage wäge. Was war heute einigermaßen gut? Was war weniger gut? Was vielleicht sogar miserabel? Alle drei Aspekte, das Gute, weniger Gute und das Miserable, würde ich vor mir Revue passieren lassen. Über das Gute würde ich mich freuen und dieses durch Bejahung in meinem Oberbewusstsein festigen. Das Ungute würde ich näher betrachten mit der Frage, was liegt in meinem Unterbewusstsein, das meinem Oberbewusstsein, also mir, immer wieder Streiche spielt. Denn du musst wissen, das Unterbewusstsein ist mit einem Killer zu vergleichen, der auf der Lauer liegt, die guten Vorsätze im Oberbewusstsein immer wieder zu killen, also zunichte zu machen und uns diesbezüglich ins Ungute zu ziehen. Dem Miserablen würde ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften, vor allem mit der Christus-Gotteskraft, zu Leibe rücken, also die Spur zur Wurzel verfolgen, um sie mit der Hilfe des Geistes Christi auszumerzen. Gerade das Miserable kann uns zu Taten veranlassen, die wir im Oberbewusstsein gar nicht wollen. Das Miserable ist also ein Riesenkiller, der ständig auf der Lauer liegt unsere guten Vorsätze zu töten und unsere Entwicklung ins Negative zu lenken. Mit der Hilfe des Christus Gottes würde ich also meinen Tagesabschluss machen und den Weg gehen, den uns Jesus von Nazareth aufgezeigt hat. Erkenne deine Sünden, bereue und bereinige sie und tue sie nicht mehr. Das Nicht-mehr-Tun ist entscheidend. Dazu brauchen wir eine Portion Kraft, um göttliche Gesetzmäßigkeiten im Oberbewusstsein zu halten. Denn der Killer Unterbewusstsein, in dem das Ungute und Miserable noch angesiedelt und lebendig sind, versucht immer, das Oberbewusstsein einzufangen, uns also zur Wiederholung der alten Laster des Unguten, das auf unserer Seele, auf unserem wahren Wesen lastet, zu veranlassen. So wie ich es aus meiner heutigen Sicht in meiner Jugend gehalten hätte, so halte ich es jetzt im Alter. Täglich mache ich meinen Tagesabschluss.
Der Jugendliche im Gespräch mit Gabriele hat noch eine Frage zum Unterbewusstsein. Könnte man diesen Killer Unterbewusstsein den Versucher nennen? Und Gabriele sagte: Du hast ganz recht. Genau genommen ist es folgendermaßen. Unsere nicht bewältigten gegensätzlichen Eingaben, wie auch unsere positiven Eingaben, sind im Unterbewusstsein gespeichert. Zuerst gibt das Unterbewusstsein aus unseren Speicherungen dem Oberbewusstsein immer wieder Impulse, Gleiches und Ähnliches zu denken, weil das Negative, das im Unterbewusstsein meist überwiegt, nach weiterer Negativenergie hungert. Der Versucher, das Negative im Unterbewusstsein, tippt also das Oberbewusstsein immer wieder an, um es zu gleichartigem, gegensätzlichen Denken anzuregen. Handelt der Mensch das Oberbewusstsein dann entsprechend, so gibt das Oberbewusstsein weitere Negativ-Energiepotenziale in das Unterbewusstsein zu dem hinzu, was dort schon vorhanden ist. Gelingt es dem Versucher, immer wieder das Oberbewusstsein zu gegensätzlichem Tun anzuregen, so füllt sich das Unterbewusstsein immer mehr mit diesen Energien. Sofern diese nicht abgebaut werden, ist das Unterbewusstsein eines Tages in diesem Bereich mit diesen Eingaben gefüllt. Erliegt also der Mensch laufend der Versuchung, den gegensätzlichen Impulsen aus seinem Unterbewusstsein, gehorcht er diesem gleichsam. So nährt er diesen sündhaften Energiekomplex, belebt ihn und baut ihn auf, bis dieser immer stärker wird. Ist schließlich das Unterbewusstsein in diesem Bereich der Eingabe gefüllt, dann ist es zum Machthaber geworden und ist somit auch der Macher. Das heißt, das Unterbewusstsein hat die Macht über das Oberbewusstsein und bestimmt nun den Menschen, dies oder jenes zu tun. Es herrscht über den Menschen. Dieser ist nun getrieben und bezüglich dieser sündhaften Prägungen nicht mehr Herr seiner selbst. Wir können auch sagen, das Unterbewusstsein ist nun autonom. Der Mensch führt aus, was er in das Unterbewusstsein lange Zeit eingegeben hat. Fasst der Mensch nun hinsichtlich dieser speziellen Schwäche, bezüglich dieser sündhaften Veranlagung einen guten Vorsatz, so befindet sich dieser zunächst im Oberbewusstsein. Da dieses jedoch gleichsam entmachtet ist, kann es gegen die übermächtig gewordene Speicherung im Unterbewusstsein kaum mehr etwas ausrichten. Die Bedenken und Einwände aus dem Oberbewusstsein kommen nicht mehr zum Tragen. Der Mensch kann seine positiven Vorgaben, doch das zu tun, was gut ist, nicht halten. Der Killer Unterbewusstsein vereitelt also den Schritt in die positive Richtung. Er killt das Gute, das der Mensch sich vornimmt. Der Mensch führt seinen guten Vorsatz nicht mehr aus. Der bewusste Tagesabschluss dient unter anderem dazu, das erkannte Negative, auch das, was im Unterbewusstsein aktiv ist, zu analysieren, also die Wurzel zu finden, sie zu beheben und nicht mehr zu tun, bevor das Unterbewusstsein gefüllt ist. Das Gute, das Positive müssen wir uns immer wieder vorgeben, bis unser Positivprogramm, zum Beispiel ein Gebot Gottes, greift. Boah, ich muss sagen, das finde ich wirklich sehr beeindruckend, aber auch irgendwie erschreckend. Ich finde es toll, wie Gabriele uns das Thema mit dem Ober- und Unterbewusstsein so praktisch erklärt. Dadurch verstehe ich wirklich gut, wie wichtig es ist, sich die Situationen des Tages genauer anzuschauen und gerade abends den Tag zu analysieren und sich zu fragen, was ist nicht gut gelaufen, damit diese Negativprogramme sich nicht verfestigen. Es ist wichtig, dran zu bleiben und sich das Positive immer wieder vorzugeben, damit es sich nach und nach als neue Regel im Unterbewusstsein aufbauen kann. Mich fasziniert diese Übung total.
Da versteht man auch, warum es oft so schwierig ist, sich an gute Vorsätze und Ziele zu halten. Das kennt ja jeder. Ich muss quasi erstmal den alten, ausgetretenen Trampelpfad, den ich schon blind kenne, verlassen, um eine neue Richtung einschlagen zu können. Und das ist am Anfang natürlich schwierig. Aber ich habe gemerkt, je öfter ich mich an meine guten Vorsätze halte, desto schneller bildet sich ein neuer, positiver Denk- und Verhaltensweg. Jetzt kommt Gabriele nochmal zurück auf die Anfangsfragen zur Freizeitgestaltung. Sie sagt: Zurück zu deinen Fragen. Was würde ich heute als junger Mensch noch tun? Ich würde all das verwirklichen, was mir am Herzen liegt. Zum Beispiel malen, schwimmen, Sport treiben, zum Beispiel Tennis spielen oder andere Sportarten, die es heute gibt. Und zwar solche, bei denen ich von anderen nicht abhängig bin. Zum Beispiel keinen Leistungssport, um damit Geld zu verdienen. Zum einen würde der Leistungssport mein Gefühlsleben überfordern. Zum anderen wäre ich von einem Trainer abhängig und auch von Menschen, die mir meine Trainingsstunden bezahlen. Und nicht zuletzt vom Publikum, das mich anfeuern soll, damit ich noch mehr Leistung bringe. Ich würde auch meinen Freundeskreis pflegen, indem ich mich mit Freunden treffe, um gemeinsam etwas zu unternehmen und uns auszutauschen. So ich eine nähere Freundschaft eingehen würde, wäre ich bestrebt, alles unter dem Aspekt meiner hochgeschätzten Freiheit zu betrachten. Mich also niemals an die Wünsche und seien es auch sexuelle Wünsche binden, weder an meine noch an die Wünsche anderer. Meine Freiheit wäre mir das Höchste, woraus folgt, dass ich auch meinem Nächsten die Freiheit lasse, ihn nicht zu etwas zwinge oder ihn zu etwas überrede, auch dann nicht, wenn mich sexuelle Wünsche bedrängen würden. Es wäre mir ein Anliegen zu klären, woher dieser Triebschub kommt, also zu erforschen, was meinen drängenden Wünschen zugrunde liegt. Ich finde es gut, dass Gabriele uns hier an diesen Beispielen zeigt, dass, wenn man ein Leben nach den Gesetzen Gottes anstrebt, auch spannende Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen ihren Platz haben, wie einen Sport zu treiben, der einem Spaß macht, oder mit Freunden auszugehen. Aber sie zeigt uns auch, dass es dabei auf das richtige Maß ankommt, damit wir uns von nichts und niemandem abhängig machen, sondern frei bleiben. Besonders wertvoll finde ich auch den Hinweis auf die Wünsche, dass uns tatsächlich unsere eigenen Wünsche unfrei machen können und auch dazu führen können, dass wir unseren Freunden die Freiheit nehmen, indem wir sie zu etwas drängen. Den Tipp von Gabriele, erstmal zu erforschen, was unseren Wünschen zugrunde liegt und ihnen nicht einfach blindlings zu folgen, finde ich revolutionär. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich dabei selbst noch mal ein ganzes Stück besser kennenlernt.
Gabriele erklärt weiter. Außerdem war und bin ich ein musischer Typ. Ich würde ein Instrument erlernen, das meinen Talenten entspricht. Während der Kriegsjahre, in denen ich noch ein Kind war, lernte ich ein diatonisches Instrument. Da es gebraucht erworben wurde, musste es immer wieder repariert und gestimmt werden. Mit der Zeit bekamen wir keine Ersatzteile mehr und ich musste das Weiterlernen aufgeben. Später, als junge Frau, begann ich Klavier zu üben. Dann kam der prophetische Aufruf. Erneut stellte ich das Üben ein. Im Alter, mit ungefähr 50 Jahren, habe ich das Musische nicht aufgegeben. Ein weiteres Mal begann ich, mich selbst einzustimmen und selbst einzuüben. Auch heute noch spiele ich ab und zu Klavier, natürlich nur zum Hausgebrauch. Gern besuche ich auch harmonische Konzerte. Du siehst, dem Musischen sind vom Alter her keine Grenzen gesetzt. Du fragst mich, ob ich als junger Mensch mit dem heutigen geistigen Wissen den Versuch machen würde, die Welt zu verändern. Warum nicht? Ich würde jedoch nicht auf die Straße gehen und protestieren, mich hierfür besonders ausrüsten, um meinen Mitmenschen Angst und Schrecken einzujagen. Mein Anliegen wäre, zuerst mich selbst zu verändern, mir klar zu werden, was ich wirklich möchte und ob mein Lebensziel die Herbeiführung einer besseren, geistig souveränen und aufgeschlossenen Gesellschaft sein kann. Ich würde mich nicht utopischen Vorstellungen hingeben, sondern mir klare und lebensnahe ethisch-moralische Ziele setzen, die ich dann auch zu erringen trachten würde. Weißt du, wer im Kleinen bei sich selbst beginnt, höhere ethische Ziele zu verwirklichen, wer sich also selbst verändert und nicht nur andere ändern will, der wird ein gutes Vorbild und zieht mit der Zeit jene Menschen an, die Gleiches oder Ähnliches wollen. Ob sie dann auch halten, was sie sich vorgegeben haben, das kannst du nicht beeinflussen. Es werden aber immer Menschen darunter sein, die es ähnlich wie du halten und so zu den Werten finden, die eine sittlich orientierte Gesellschaft lebensfähig und wertbeständig machen.
Die Jugendlichen in unserem Gespräch haben noch mehr Fragen an Gabriele. Gabi, was würdest du tun, wenn du dumm angemacht würdest oder wenn zu dir öfter ein Kunde kommt, der dich zum Kaffeetrinken einlädt, du aber merkst, dass er etwas ganz anderes im Sinn hat? Ich kann ihn doch nicht immer vor den Kopf stoßen. Wie würdest du dich verhalten? Und was rät hier die göttliche Weisheit? Daraufhin erklärt Gabriele: Mit deiner Aussage dumm angemacht meinst du sicher, wenn du dumm angeredet, gleich bedrängt würdest. Ein Mensch, der ein wenig Klugheit und Weisheit besitzt, würde solche Versuche übergehen oder klarstellen, wie er darüber denkt. Wir müssen lernen zu erkennen, dass jeder Mensch einen anderen Bewusstseinsstand hat und jeder entsprechend seinen Gefühlen, Empfindungen, Gedanken, Worten und Handlungen sein Ober- und Unterbewusstsein, seinen Körper und auch seine Seele programmiert hat und programmiert. Die Programme jedes Menschen sind sein Bewusstseinsstand. Gemäß diesem fühlt, empfindet, denkt, spricht und handelt er. Das besagt, dass keiner den anderen ganz zu verstehen vermag, weil jeder von uns eben einen anderen Stand des Bewusstseins hat. Wenn uns dies zur Gewissheit und uns diese Erkenntnis lebensnah wird, dann werden wir uns viel weniger darüber aufregen, wenn uns ein anderer, wie du sagst, dumm anmacht. Du kennst ja auch das Gesetz der Entsprechung. Das, was mich am anderen erregt, Gleiches und Ähnliches, trage ich selbst in mir. Du sagst, ein Kunde lädt dich des Öfteren zum Kaffee ein und du fühlst, dass er damit was ganz anderes meint. Mit deiner Aussage, du kannst ihn nicht auf Dauer vor den Kopf stoßen, liegst du richtig. Man soll eine Einladung nicht ohne triftigen Grund ablehnen. Wie wäre es, wenn du den Kunden zum Kaffeetrinken einlädst und ihm zugleich ankündigst, dass du einige Freunde mitbringen würdest? Wie sich dann der Kunde entscheidet, das musst du ihm überlassen. Daraus kannst du dann deine Schlüsse ziehen. Ich hatte tatsächlich mal so eine Situation, wo mich jemand aus dem Freundeskreis immer wieder einladen wollte. Mir war es total unangenehm, ihm abzusagen, weil ich das Gefühl hatte, ich würde ihn damit verletzen. Aber der Rat von Gabriele, weitere Freunde mit einzuladen, war eine tolle Hilfe. Dann musste ich ihm nicht unhöflich absagen und ihm wurde dadurch auch klar, dass ich mit ihm einfach nur befreundet sein möchte. Liebe Freunde, wer möchte, kann das, was wir gerade zum Ober- und Unterbewusstsein oder auch zu unserer Gefühlswelt gehört haben, bei sich beobachten und schauen, wie es ihm oder ihr damit geht. Im nächsten Teil der Sendereihe Der Jugendliche und der Prophet beantwortet Gabriele die Fragen der Jugendlichen zum Thema Modetrends, wie sie es für sich in ihrer Jugend empfunden hat und wie sie es heute mit ihrem erschlossenen Bewusstsein sieht. Schaltet gerne auch wieder beim nächsten Mal ein. Bis bald und uns allen eine gute Zeit mit vielen interessanten Erfahrungen. Gott zum Gruß.